Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Wir sprechen heute wieder aus dem Kontext HR heraus, und zwar, wie muss HR unter New Work aussehen? Ich glaube, das Thema HR ist gerade im Kontext New Work bisher sehr unterschätzt. Ich glaube, dass die Organisationseinheit HR mit all seinen Facetten, die es heutzutage gibt, noch deutlich größeren Einfluss darauf nehmen kann, wie wir in Zukunft modern zusammenarbeiten, wie Teams funktionieren können, wie Teams organisiert sein können. Da spielt viel Organisationsentwicklung zum Beispiel mit rein, aber auch Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben sehr viele angrenzende Themen, wie zum Beispiel Mental Health zählt sehr, sehr stark damit rein. Und ich glaube, HR hat dann ein sehr, sehr großes Enabler-Thema. Und ja, deswegen ist es auch immer wieder Thema hier im Podcast. Und deswegen habe ich heute einen Gast eingeladen, der sich damit gut auskennt, der auf mich zugekommen ist. Und ja, erstmal recht herzlich willkommen, Line.
Hi, danke schön.
Stell dich doch mal unseren ZuhörerInnen da draußen bitte einmal vor.
Ja, sehr gerne. Ich bin Line. Ich bin eine selbstständige Beraterin im HR- und Recruiting-Bereich. Jetzt gerade sieht man es nicht an, aber wenn man das Video sehen würde, wird man sehen, dass ich auch noch recht jung bin. Ich selber gehöre der Generation Z an. Und das ist auch das, worauf ich mich spezialisiert habe bei meiner selbstständigen Dienstleistung. Sprich, ich helfe Unternehmen, dass sie Fachkräfte der Gen Z anziehen. Also sprich, dass sie sowohl sichtbar und attraktiv für diese Zielgruppe sind und aber auf der anderen Seite auch, dass sie ihre Fluktuation senken und somit diesen ganzen Fachkräftemangel, der eigentlich überall im Munde ist, somit auf zwei Seiten lösen.
Lass uns mal gerade direkt in die Generationen einsteigen. Persönlich bin ich gar nicht so ein Fan dazu, zu unterscheiden, ob die eine Generation anders arbeiten möchte als die andere, weil ich glaube, ich sehr überzeugt davon bin, dass wir alle ungefähr das Gleiche suchen, und zwar eine sehr selbstbestimmte, selbstorganisierte und sinnerfüllende Arbeit. Aber hast du das Gefühl, dass deine Generation, wenn ich es mal so nennen darf, was anderes fordert oder was wir gerade von Arbeit erwarten? Du merkst ja dann auch sehr stark so einen Wandel am Arbeitsmarkt, du sprichst Fachkräftemangel an. Das ist ja etwas für Organisationen, was sehr schwierig zu handeln ist, weil wenn wenig da ist, kann ich nicht genug einstellen. Und dann auch die richtigen Leute zu finden, ist auch sehr, sehr schwierig. Und wenn man dann auch noch so eine Generation hat, die sehr hohe Ansprüche hat, in Anführungsstrichen, also eigentlich die richtigen Anforderungen an Arbeit hat, also eine sinnerfüllende, selbstbestimmte, entscheidungsfähige Arbeit auch zu haben. Wie schwer ist das Ganze? Wie siehst du das? Ist das ein Problem für Organisationen oder ist das eigentlich alles lösbar und eigentlich alles total einfach?
Ja, ich finde es super spannend, dass du das ansprichst. Ich würde ganz gerne mal zuerst das Erste angehen, inwiefern sich meine Generation von anderen Generationen unterscheidet. Ich denke, dass jede Generation individuell ist und jedes Mitglied jeder Generation ist individuell. Man kann nicht pauschalisiert sagen, die Gen Z möchte so und so angesprochen werden oder die Babyboomer, für die ist das und das attraktiv. Ich denke ehrlich gesagt, dass jeder seine individuellen Bedürfnisse hat. Und vor allem auch, dass unsere Generation die Bedürfnisse ausspricht und versucht zu verwirklichen, die eigentlich die anderen Generationen auch schon in sich getragen haben, die sie aber vielleicht noch nicht aussprechen konnten. Denn unsere Generation, also die Gen Z, die ist mit extrem viel Freiheiten aufgewachsen, also Entscheidungsfreiheiten und super vielen Möglichkeiten, so, um da vielleicht mal so ein bisschen auszuholen. Ich habe da auch mal ein spannendes Buch drüber gelesen, Generation Maybe, für die sich das vielleicht auch durchlesen wollen. Da wurde das verglichen, dass es früher gab es eine Poststation, es gab einen Shop, wo man seine Zigaretten gekauft hat, einen Kiosk, und heutzutage verschmilzt alles zusammen. Also heute gibt es sozusagen den Späti, wo du dein Paket abgeben kannst, wo du deine Kippen kaufen kannst, und das zeigt so ein bisschen diese Freiheiten und auch diese Offenheit, die von der meine Generation geprägt ist, und genau das zeigt sich eben auch in der Arbeitswelt, dass man nicht mehr so viele Abstriche machen möchte, dass man eigentlich sich so seinen Traumarbeitgeber zusammenbasteln möchte. Und ja, das wollte jede Generation, denke ich mal schon. Nur die anderen Generationen haben sich das vielleicht nicht wirklich gewagt zu träumen. Und meine Generation macht sich da einfach ein bisschen lauter.
Ja, ist sicherlich auch befürwortet durch den Fachkräftemangel. Man kann sich es auch erlauben, weil es gibt ja nicht genug Leute. Wenn man so die Babyboomer-Phase nimmt, da gab es halt teilweise 500 Bewerbungen auf eine Stelle. Und wenn man dann halt noch viele Ansprüche gestellt hat, dann ist man im Zweifel auch nicht genommen worden. Also das war natürlich, ist auch ein Luxusproblem, was man natürlich heutzutage hat. Aber natürlich vollkommen richtig. Ich glaube, die Babyboomer hatten ähnliche Anforderungen schon und hätten sich das auch gewünscht oder beziehungsweise auch sehr gerne durchgesetzt, wenn sie das auch hätten tun können. Aber du hast jetzt schon angesprochen, ich will sozusagen den Arbeitsplatz haben, den ich haben möchte, also den ich mir vorstelle. Was siehst du denn darunter? Was bedeutet für dich denn ein moderner Arbeitsplatz?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also erstmal mag ich dieses Wort modern ehrlich gesagt nicht so gerne, weil das, was heute modern ist, ist halt morgen was anderes modern. Also ich finde, das sollte eher die Frage sein, so was zeichnet den aktuellen Arbeitsplatz aus? Also dieses ganze Thema Modern Work finde ich so ein bisschen schwierig, das so buzzwordig zu labeln. Was ich darunter verstehe, ist mehr das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also sprich, wie werde ich als Arbeitnehmer wahrgenommen? Wie geht der Arbeitgeber mit mir um? Wie spiegelt sich das im gesamten Arbeitskontext wider?
Und was denkst du, sind so die Hauptfaktoren? Also was muss der Arbeitgeber leisten, damit ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin dort auch arbeiten möchte?
Ich denke, dieses Thema Individualität wird immer wichtiger. Also, dass, wenn man mal so ein bisschen schaut, wo man herkommt, so von dieser Fabrikarbeit, Industrialisierung, wo man halt wirklich eine Nummer war und austauschbar, dann geht man immer mehr in Richtung Individualisierung, also wer bin ich als Mensch? Immer mehr die Soft Skills spielen eine Rolle und man als Persönlichkeit, die eigene Persönlichkeit, die man mit ins Unternehmen reinbringt. Und ich denke, dass das für Arbeitgeber immer wichtiger wird zu sehen. Also, dass es darum geht, individuelle Potenziale zu erkennen, auch den Mitarbeitern zu helfen, vielleicht auch die Ziele, die man im Privaten hat, irgendwie zu verfolgen. Also sprich, dieses ganze Thema Work-Life-Balance oder Work-Life-Blending, dass das eine immer größere Rolle spielt. Man sieht es ja auch zum Beispiel schon bei der Vier-Tage-Woche, dass so dieses Thema, wie viel Zeit verbringe ich auf der Arbeit, wie viel Zeit habe ich für private Dinge, dass das ein extrem wichtiges Topic aktuell ist. Und ich denke, dieses ganze Thema Modern Work spiegelt sich auch in dem Sinne wider, dass eben diese Rolle, es kommt, wird mehr zu einem Leben. Also wenn man auch an Benefits denkt, so Urban Sports Club zum Beispiel oder gewisse Essenszuschüsse, die sich eben im Privaten man verwenden kann, da sieht man einfach, wie dieses ganze Thema Modern Work sich eigentlich gar nicht mehr nur auf die Arbeit bezieht, sondern auch aufs private Leben.
Wie sehr müssen Organisationen sich dann auch komplett neu denken? Also ich habe gerade so zwei Welten in meinem Kopf. Wenn ich jetzt mal so auf die Webseiten gehe und so Organisationen mir anschaue, da gibt es sehr häufig sehr nahbare Organisationen, die sehr die Mitarbeitenden in den Vordergrund rücken und dann auch so Bürohunde als Bilder posten und sagen, wie individuell sozusagen die Sportarten der Leute sind und was man alles so privat macht und so weiter. Also man kriegt sozusagen das Team, was sozusagen hinter der Organisation steckt, wird sehr stark in den Vordergrund gerückt. Und dann gibt es Organisationen, da kriegt man davon eigentlich gar nichts mit, von dieser Individualität. Also die tun auch nach außen schon eher das Branding der Firma sehr stark in den Vordergrund rücken. Also das Produkt, den Service, die Dienstleistung, was auch immer letztlich dahinter steht oder die Produkte vielleicht sogar. Und da kriegt man das gar nicht so mit. Da steht die Firma sozusagen an erster Stelle, während es in anderen Organisationseinheiten eher so ist, dass der Mitarbeitende irgendwie zumindest nach außen gehend sehr stark in den Vordergrund gerückt wird und auch sozusagen, hey, wir als Team helfen dir bei dem Problem XY. Während andere Organisationen halt sagen, hey, das Produkt oder der Service von uns hilft dir dann halt bei deiner Herausforderung. Und das ist etwas, was ich zumindest so wahrnehme, zumindest was du jetzt gerade so erzählt hast, ist das so ein Bild, was in meinem Kopf gerade entstanden ist. Siehst du das auch so, dass es Organisationen gibt, die das schon sehr gut machen und auch nach außen hin gut präsentieren und es Organisationen gibt, die das einfach noch nicht verstanden haben, welchen Wert ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat?
Ja, zu 100%. Also ich denke, das, was du angesprochen hast mit Produkt oder Dienstleistung im Vordergrund rücken, das ist das, was früher gemacht wurde, wo man früher vielleicht Mitarbeiter anziehen konnte, indem man ein gutes Image hatte, indem man irgendwie im Lebenslauf Unternehmen stehen hatte, was viele Personen kennen. Und jetzt geht es aber, wie gesagt, es geht mehr in diese persönliche Richtung. Also der Lebenslauf spielt gar keine so große Rolle mehr, bei welchen großen Stationen man war. Es spielt wirklich mehr diese Persönlichkeit dahinter eine große Rolle. Also ich denke mal, mir würden da die meisten Recruiter zustimmen, dass man nicht mehr als irgendwie 15 Sekunden, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, für so einen Lebenslauf aufwendet. Sprich, die Persönlichkeit von einem Menschen wird immer wichtiger und somit aber eben auch die Persönlichkeiten, die es innerhalb von einem Unternehmen gibt, also sprich die Kultur. Und ich stimme dir auch zu 100% zu, dass es ja Unternehmen gibt, die da einfach schon sehr viel stärker drin sind, ihre Kultur in den Vordergrund zu rücken. Was ich da aber so ein bisschen kritisch sehe, also Stichwort Employer Branding, was ja jetzt von allen, ja, was man überall hört, was überall angesprochen wird, was meiner Meinung nach aber sehr falsch verstanden wird. Also was du gerade eben auch gesagt hast, man sieht jetzt auf der Karriereseite Fotos vom Team, man sieht, was das Team ausmacht, sozusagen an soften Skills und an soften Komponenten. Sehe ich teilweise auch sehr kritisch. Also es ist was sehr Schönes, dass es gemacht wird, aber häufig wird bei diesem ganzen Thema Employer Branding auf die Sichtbarkeit gegangen. Also man versucht zu kommunizieren, wie die Kultur in einem Unternehmen ist und man fokussiert aber zu wenig die Employer Brand Experience, also wie sich die Kultur wirklich anfühlt. Sprich, es sorgt dafür, dass man neue Bewerbungen generiert und man Interesse bei den Kandidaten weckt. Und wenn das der Kandidat ins Unternehmen einsteigt, dann merkt er erst, ah, okay, so wie hier gesprochen wird, wie die Kultur ist, so erlebe ich sie gar nicht. Und das ist meiner Meinung nach eine Sache, die viele Unternehmen falsch machen. Selbst die, die vielleicht jetzt ihre Kultur kommunizieren, schaffen das häufig nicht, die Kultur auch wirklich erlebbar zu machen.
Sehe ich definitiv so. Wir hatten ja die Folge mit Svenja, die Folge Nummer 16, 17 war es, glaube ich, so eine Doppelfolge, wo sie auch genau darüber gesprochen hat, wie ehrlich die Unternehmen eigentlich nach draußen kommunizieren und dass manche Organisationen natürlich auch sehr viel Marketing, sagen wir mal in Anführungsstrichen, da betreiben und gar nicht ehrlich sind nach außen. Und sie hat diesen schönen Spruch gesagt, jede Organisation kriegt die Mitarbeitenden, die sie verdient, wie im positiven, wie im negativen Sinne. Und das würde ich total unterstreichen. Also je nachdem, wie man sich nach außen gibt, wie man sich darstellt, was man für eine Brand hat, wie man auch die Stellenanzeigen letztlich macht und aus dem ganzen HR-Bereich das ganze Recruiting ja auch gestaltet, die Mitarbeiter zieht man letztlich halt auch an und die bewerben sich dann am Ende und die stellt man natürlich auch ein. Und wenn ich sage, ich hätte gern Leute, die tayloristisch am Band stehen und einfach nur das machen, was ich vorgebe, dann kriege ich auch nur genau solche Leute, die eben im Alltag auch nicht mitdenken. Und wenn ich das anders kommuniziere, eben andere Leute.
Ja, hundertprozentig. Und das ist auch das, was viele Unternehmen falsch machen, was ich auch meinen Kunden versuche immer beizubringen. Sagen wir mal, man möchte den Fachkräftemangel lösen. Dann löst man ihn nicht darin, indem man jetzt eine Stellenbeschreibung zu einer Stelle, die vielleicht eher sehr repetitive Aufgaben hat, löst man den Fachkräftemangel nicht darin, indem man die Stellenanzeige plötzlich super cool und fancy beschreibt. So, weil dann fängt die Person, also damit generiert man vielleicht Bewerbung, aber die Person fängt dann an, bei ihm zu arbeiten und merkt, okay, die Stelle ist gar nicht so, wie sie letztendlich beschrieben wurde. Sprich, es geht wirklich darum, in sein inneres Kern zu schauen, sowohl bei einer Stellenbeschreibung, aber eben auch bei der Kultur als solches und sich zu schauen, hey, wie ist es denn aktuell bei uns? Wer sind wir als Unternehmen? Wer sind wir aber auch nicht? Und wer sind geeignete Kandidaten für uns? Und es gibt gerade im Mittelstand, ohne jetzt hier den Finger auf irgendwen zu zeigen, gibt es aber viele Unternehmen, wo gerade HR und auch das Thema Employer Branding eben noch sehr veraltet gedacht wird. Und es gibt aber auch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, für die das vollkommen in Ordnung ist, dass da vielleicht die Kultur keinen so großen Wert spielt. Vielleicht wollen die Privates und Berufliches strikt trennen. Und da muss jetzt ein Unternehmen nicht auf diesen Zug aufspringen und sagen, okay, wir machen Employer Branding und bei uns spielt die Kultur eine so große Rolle, wenn das schlichtweg nicht der Fall ist. Das ist ja vollkommen in Ordnung, aber dann sollte man das eben sich erstmal dessen bewusst werden, dass die Kultur vielleicht nicht so relevant ist und dass es eben wirklich strikt getrennt wird und dann aber eben das auch nach außen kommunizieren, weil nur so zieht man das an, was man letztendlich, was zu einem passt.
Kann ich zu 100% unterstreichen. Also es geht ja auch gar nicht darum, in einer modernen Organisation irgendeinem Trend zu folgen, was alle anderen machen, sondern es geht darum, für sich persönlich den Weg zu finden, wie man arbeiten kann. Und das betrifft natürlich die Kultur, das betrifft die Arbeitsweise, das trifft die Arbeitsumgebung, ob man eine 4-Tage-Woche anbietet oder nicht. Das sind alles solche Faktoren, die jeder für sich selbst festlegen muss. Deswegen gibt es ja auch im New Work-Kontext oder Modern Work, je nachdem, wie man es auch nennen will, keine Spielregeln dafür, wo es heißt, hey, es muss genau so gemacht werden. Deswegen, also da findet man keine Prozesse und keine ganz klaren Regeln finden, auch ganz bewusst nicht, weil es ja darum geht, selbstbestimmt, selbstorganisiert seinen persönlichen Weg auch zu finden. Und das verstehen viele Organisationen, glaube ich, gar nicht. Die springen halt gerade im HR dann so auf diesen Trend auf, weil ich muss ja Mitarbeitende finden. Also mache ich halt den neuen heißen Scheiß, den die anderen da draußen auch gerade machen. Und wenn die alle Hundebilder posten, weil im Büro es jetzt cool ist, Hunde zu haben, dann poste ich die halt auch, um dann eben auch Leute anzuziehen, die vielleicht einen Hund haben. Auch wenn das vielleicht gar nicht gerne gesehen ist im Büro und vielleicht nur ein Hund rumläuft, wo er dann geduldet wird. Und an allen anderen Ecken sagen die Leute bloß, boah, keine Hunde bloß im Büro, ich habe eine Allergie etc. Ich will hier niemanden haben. Und dann ist man total enttäuscht, wenn man sich da bewirbt und dann ist die Fluktuationsrate auch letztlich wieder sehr hoch. Aber wir sprechen gerade sehr viel über diese Außenwahrnehmung, was die Leute sozusagen nach außen machen. Wir wollen ja so ein bisschen nach innen gucken. Also was kann HR für einen Einfluss nehmen, damit wir auch eine richtige Kultur haben und diese ganze Arbeitsweise sich auch entsprechend richtig entwickelt. Aber fangen wir nochmal an so, was läuft denn aktuell schief gerade im HR-Bereich? Also du hast ja einen sehr großen Einblick, du berätst ja nicht nur zum Thema Recruiting, du hast diesen ganzen HR-Prozess ja auch schon erlebt, du warst ja auch selbst schon in Startups aktiv und hast dort gearbeitet. Du hast also sehr viel auch von der Pika auf ja schon erlebt, wie man Leute einstellt, wie Kultur entsteht, wie Organisationen größer werden, wie Teams aufgebaut werden. Was ist so gerade so die größte Herausforderung, die der HR-Bereich eigentlich zu meistern hat?
Ich würde da zwei Punkte ansprechen. Also zum einen ist HR aktuell zu leise. So die Lösung davon, HR muss mutiger und auch lauter werden. Kann ich gleich gerne nochmal darauf eingehen, was ich damit meine. Der zweite Punkt, HR wird zu effizient und KPI-getrieben gedacht. Und die Lösung da ist, mehr Menschlichkeit in HR und somit auch in die gesamte Unternehmenswelt eigentlich reinzubekommen.
Kann ich beides unterstreichen, aber lass uns mal tief einsteigen. Warum sollten die lauter werden? Was müssen die mutiger machen? Was müssen die anders machen? Oder vielleicht lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Was ist denn HR überhaupt für dich? Also ich weiß, jeder, wenn er jetzt an HR denkt, hat ein sehr unterschiedliches Bild, wahrscheinlich von seiner persönlichen Organisation, weil HR ist immer ein sehr großer Begriff. Aber da wird sehr häufig ja auch sowas wie Personalentwicklung reingepackt. Da sind so die ganzen Lohnbuchhaltungssachen sehr häufig ja auch drin. Auch das wird unter HR mit reingepackt. Dann ist Recruiting sehr häufig im HR ja auch angesiedelt. Employer Branding, manchmal Brand Management. Also da gibt es sozusagen ganz viele Facetten, die unter HR ja auch gedacht werden. Und manche Organisationen machen auch nur eins davon und sagen dann, ja, unsere HR-Abteilung ist halt hier Lohnbuchhaltung und Verträge und so weiter. Die kümmern sich gar nicht um die Organisationsentwicklung, während es bei anderen Organisationen so ist, dass das eine riesengroße Truppe ist, die Kulturentwicklung, Mental Health-Themen angehen, die Personalentwicklung machen, wo die Transformationsleute drin sitzen, die große Change-Projekte begleiten und so weiter. Also da gibt es sozusagen eine relativ große Spanne. Vielleicht mal so aus deiner Brille, was muss HR sein, um eigentlich erstmal gut aufgestellt zu sein?
Gute Frage. Also für mich ist HR, wie man es auch nennen möchte, das Herzstück von einem Unternehmen. Also es ist eine Chance, die von jedem Unternehmen genutzt werden sollte. Und das ist ein extrem großes Potenzial, was sich in HR verbirgt. Das ist sozusagen die Schnittstelle aus Arbeitnehmer und Arbeitgeber, beziehungsweise aus Führungskräften und Arbeitnehmern. Und da kommen wir auch so ein bisschen zum Punkt, was falsch läuft oder wie HR eigentlich auch funktionieren sollte. Das HR wird häufig wahrgenommen als verlängertes Sprachrohr der Führungskräfte, als Marionetten, sage ich jetzt mal ganz hart ausgedrückt, die administrative Arbeit oder vielleicht auch teilweise operative Arbeit von den Führungskräften übernehmen und so ein bisschen denen einfach den Rücken frei halten. Und das Potenzial von HR ist aber extrem viel mehr als das und das sollte auch genauso gedacht werden. Und vielleicht bevor ich auf das Potenzial zu sprechen komme, würde ich einmal kurz, wenn es in Ordnung ist, auch ausführen, warum HR so gedacht wird aktuell, wie es gedacht wird.
Gerne, ja.
Also was meine Theorie dazu ist, HR ist ja eine sekundäre Wertschöpfungsaktivität. Also sprich, anders als jetzt zum Beispiel Sales, was einen direkten Einfluss auf die Verkaufszahlen hat, ist HR eine sekundäre Wertschöpfungsaktivität. Und sekundär setzen viele gleich mit sekundär in der Priorität, also sprich Prio 1, Prio 2. So Sales wird immer priorisiert. Sagen wir mal, ein Sales Call geht immer vor einem Bewerbungsgespräch beim Geschäftsführer letztendlich. Und genau das ist der Fehler, denn sekundäre Wertschöpfungsaktivität ist im Prinzip das Grundgerüst, worauf alle anderen Aktivitäten in einem Unternehmen bauen können. Also erst wenn HR richtig funktioniert, kann Sales funktionieren. Weil klar, ohne Kunden kein Umsatz, aber ohne Mitarbeiter keine Kunden. Und das ist im Prinzip, warum HR meiner Meinung nach das Potenzial von HR nicht ausgeschöpft wird.
Ja, sehe ich auch definitiv so. Das sieht man ja auch, dass gerade so in Vorständen häufig HR noch untervertreten ist oder die Perspektive nicht drin ist. Häufig sind sie operativen Ebenen, wie Produktion zum Beispiel oder eben Vertrieb ist sehr häufig auch mit vertreten, aber HR eher noch ein bisschen selten. Das merkt man ja auch, dass die Community von HR auch gerade so in den öffentlichen Medien oder auf LinkedIn ja auch gerade sehr stark darum kämpft, auch diese Themen sichtbar zu machen. Da gibt es ja einige, die da sehr laut sind und sehr coole Themen auch haben und immer sich wieder dafür einsetzen, dass diese Themen ja auch gehört werden und dass Organisationen sich damit beschäftigen. Du hast eben gesagt, wir müssen, oder die HR-Leute müssen lauter und mutiger werden. Worin müssen sie denn lauter und mutiger werden?
Ja, du hast gerade eben sehr schön gesagt, dass die Mitarbeiter im Prinzip, oder ich weiß gerade nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber darauf möchte ich immer kurz Bezug nehmen, das passt auch perfekt zu dem lauter werden, dass gewisse Themen werden zum Beispiel von den Mitarbeitern bei HR angesiedelt. Also sagen wir mal, gewisse Baustellen, die irgendwie identifiziert wurden, die werden dann HR mitgeteilt. Und HR teilt das dann an die richtige Schnittstelle weiter. Nur ist da dann das Problem, dass das häufig von den Führungskräften oder den Schnittstellen nicht wirklich ernst genommen wird. Also HR macht da vielleicht den Mund auf, teilt irgendwie mit, hey, die Mitarbeiter sind unzufrieden wegen XYZ, das kann dafür führen, dass die vielleicht kündigen, wir sollten hier mal unbedingt eine Maßnahme ergreifen. Und das kommt aber bei der Gegenseite, bei der es platziert werden sollte, häufig nicht richtig an, eben weil es eher eine Prio 2 als Prio 1 meistens ist. Und in genau den Bereichen muss HR lauter werden. Also muss noch mehr den Mund aufmachen und noch mehr auch zeigen, wie wichtig diese ganzen HR-Themen sind. Weil HR ist im besten Fall so nah an den Mitarbeitern dran und bekommt viel mehr mit, was da in den Köpfen der Mitarbeiter sie rumtreibt, als es vielleicht bei Führungskräften der Fall ist, weil immer eine gewisse Distanz auch zu Führungskräften ist. Also wenn man HR richtig und modern denkt, dann könnte man das wirklich als die Chance sehen, dass sozusagen die Schnittstelle zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist. Und das, ja, in dem Fall muss eben HR lauter werden, als dass sie die Themen, die denen anvertraut werden und die sie im Unternehmen so wahrnehmen, dass sie denen genügend Raum geben, auch bearbeitet zu werden.
Müssen sie dann auch mutiger werden, welche Themen sie bearbeiten? Also ich denke sozusagen gerade an Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsentwicklung. Muss HR versuchen, auch einfach mal Vorreiter zu sein, neue Organisationsformen zu schaffen, veränderte Arbeitsweisen auch ins Leben zu rufen, Pilotprojekte zu starten? Also jetzt mal an ein Unternehmen denke, was vielleicht noch gar nicht agil arbeitet, muss HR vielleicht auch das Team sein, was sozusagen mal fördert, dass man das mal ausprobiert, also dass man auch Leute schafft, die sich damit auskennen und auch Personal in dem HR-Bereich aufbaut, die dann solche Projekte unterstützen können?
Ja, zu 1000%. Also wenn man sich andere Bereiche anschaut, sagen wir mal Sales, Marketing, ich weiß nicht, ich glaube, jedes Jahr werden 100.000 neue Bücher gefühlt veröffentlicht über irgendwelche neuen Strategien und Theorien, die es da gibt. So, wenn man sich das mal bei HR anschaut, ich denke mal, dass es in den letzten Jahren bestimmt nur 10% von den Innovationen irgendwie es im HR gab, wie es vielleicht in anderen Bereichen gab. Also ja, es muss auf jeden Fall anders gedacht werden und auch mutiger gedacht werden. Und was ich auch sehr wichtig finde im HR, ist, dass HR komplexer gedacht wird. Also wie es aktuell ist, ist, man macht eine Maßnahme, man versucht diese Maßnahme zu messen und dann wird im meisten Fall die gleiche Maßnahme nochmal gemacht. So. Und was mir so ein bisschen fehlt im HR, ist so dieser Begriff Menschlichkeit weg vom reinen Effizientgedanken und hin zum effektiven Gedanken. Also was hilft wirklich? Und Dinge, die helfen, sind auch nicht immer messbar. Und das erfordert Mut, Dinge anzusteuern und gewisse Wege zu gehen, die man vielleicht nicht direkt mit KPIs belegen kann oder die vielleicht auch nicht jetzt erst in einem Monat irgendwie ein Return on Investment haben, sondern erst in ein paar Jahren. Aber sich einzusetzen, mutig zu sein und zu sagen, hey, wir müssen diese Maßnahme jetzt schon starten, auch wenn sie erst in 2 Jahren Früchte trägt, aber es ist eine sehr viel nachhaltigere und langfristigere Maßnahme, als, also sagen wir mal, zum Beispiel einen Headhunter beschäftigen. Headhunter sorgt dafür, dass du ganz schnell deine Recruiting-Ziele erreichen kannst. So, du kannst sehr schnell neue Mitarbeiter finden, ist aber eine extrem teure Maßnahme, ist aber auch eine extrem gut messbare Maßnahme und gut steuerbare Maßnahme. Sprich, da ist es leicht, die Geschäftsführung zum Beispiel von solchen Maßnahmen zu überzeugen, weil sie messbar sind. So. Sagen wir mal andere Maßnahmen, das Thema zum Beispiel LinkedIn, Employer Branding oder beziehungsweise LinkedIn Personal Branding für das Thema Employer Branding aufzusetzen. Das ist eine sehr langfristige Maßnahme. Wenn ich jetzt anfange, mir eine Personal Brand aufzubauen, und das habe ich zum Beispiel damals gemacht für meinen alten Arbeitgeber, damit er Mitarbeiter recruited, das braucht seine Zeit, bis man das aufbaut. Und das ist auch nicht immer super leicht messbar. Aber genau da sollte sich HR einsetzen, diese Wege trotzdem zu gehen und mutig zu sein, neue Dinge auszuprobieren.
Also halten wir fest, HR, ihr da draußen, ihr solltet Experimente starten, setzt euch durch, gebt mal Widerworte, seid mutig, seid neugierig, seid aufmüpfig und probiert einfach auch mal Dinge aus. Also ich verstehe natürlich immer dieses KPI-Getriebene, da kommen wir so ein bisschen her, auch aus der Produktion natürlich. Und wir versuchen auch, und das ist meiner Meinung nach vollkommen falsch, Menschen in Prozesse zu packen, die man mit KPIs durchmessen kann. Wie viel Steigerung hat ein Mitarbeiter im Jahr in irgendeiner Form erreicht an Produktivität? Wie viel schlauer ist er geworden? Da gibt es ja dann so diese typischen Jahresgespräche. Und da versucht man ja auch sehr standardisiert durch Fragebögen auch einzutragen. Wie gut war die Leistung dieser Person? Wie viel mehr Gehalt sollte diese Person jetzt verdienen? Wie viel Output hat die Person erzeugt? Und das sind alles Dinge, die man natürlich in irgendeiner Form auch messen kann, wenn man das möchte. Vor allem, wenn man sich ja auch eigene Werte dafür festlegt oder eigene Prinzipien festlegt, wie man das letztlich erfasst und misst. Aber sinnvoll ist das nicht. Man doktert immer am Menschen herum an dieser Stelle und versucht etwas messbar zu machen, was gar nicht messbar ist. Also das ist jetzt auch schon gerade angesprochen, zum Beispiel so Personal Branding. Das ist ja auch eine Maßnahme, die ist ja auch gar nicht über die Zeitachse gleich verteilt messbar. Also du kannst da 100 Posts schreiben und an deinem Personal Brand arbeiten und es passiert gar nichts und denkst, ah, was ein Mist, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann schreibst du einen Post und es liest genau die richtige Person und auf einmal hast du einen riesen Return on Invest da dran, weil irgendwas total durch die Decke geht oder du einen riesen Auftrag plötzlich kriegst, weil da jemand was gelesen hat und meint, oh, ihr seid voll cool, ich lese die ganze Zeit schon diese Posts mit und du hast das gar nicht mitbekommen, weil die Leute halt nicht reagiert haben. Aber beim 101. haben sie dann halt plötzlich reagiert und auf einmal ist irgendwie, keine Ahnung, ein Auftrag über 1 Million da und dann denkst du dir so, komm, die 100 Posts, die waren es alle mal wert. Und dann passiert aber auch 20 Posts wieder gar nichts. Und das ist sehr schwer messbar, weil du dann immer nicht direkt so einen Return von einer Aktivität hast. Also du drückst nicht einen Knopf und kriegst nicht sofort ein Feedback. Und das ist, glaube ich, das, was viele Leute abschreckt an dieser Stelle, dass sie gar nicht wissen, welchen kleinen Schritt mache ich und welche Kleinigkeit kriege ich auch direkt wieder zurück. Ja, bei der Menschenarbeit sehr viel darum geht, wie viel Empathie kriege ich auch zurück, mit welchem Wert werde ich denn auch gegengemessen bei dieser Aktivität? Also wenn ich zwischen Hochschulen aktiv bin, das ist ja auch etwas, was nicht sofort messbar ist, wenn ich dann irgendwie in 2, 3 Jahren Studis rekrutiere zum Beispiel, die ja dann auch erst in 3, 4 Jahren vielleicht mal so ein bisschen Arbeitserfahrung haben und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die etwas schwer messbar sind.
Zu 100%. Also da würde ich ganz gerne einmal auf 2 Dinge einmal Bezug nehmen. Da, wo du es gerade angesprochen hast mit den Azubis, ne? Das sind so Blickwinkel, so ein langfristiger, doppelseitiger Blickwinkel, der so wichtig ist im HR und der so stark vernachlässigt wird. Sagen wir mal das Thema Offboarding-Gespräch. Also ein Mitarbeiter verlässt das Unternehmen. Was häufig passiert, ist, dass dieser Mitarbeiter ab dem Tag, wo er die Kündigung ausspricht oder sie die Kündigung ausspricht, ab dem Tag wird der so ein bisschen fallen gelassen, ist irgendwie kein Mitglied mehr des Unternehmens. Wichtige Projekte werden entzogen. Gut, okay, das macht ja auch noch Sinn. Aber ebenso das ganze Kulturelle fällt der Mitarbeiter halt einfach herunter. So. Und das kann dazu führen, dass dieser Mitarbeiter dann nach seinem Austritt extrem negativ über den Arbeitgeber spricht. Und das wiederum wertet das Image des Arbeitgebers sehr stark ab und kann dafür sorgen, dass sich eben neue Mitarbeiter nicht mehr bei diesem Unternehmen werben. Was also kurzfristig gedacht, ist es sinnvoll, diesen Mitarbeiter nicht mehr viel Zeit in diese Mitarbeiter rein zu investieren und lieber diese Zeit in potenzielle oder auch neue Mitarbeiter rein zu investieren. Macht Sinn, verstehe ich auch so total den Gedanken. Man muss es aber, wie gesagt, langfristig sehen. Und indem ich mir zum Beispiel eine halbe Stunde Zeit nehme, um mit dem Mitarbeiter nochmal seine Zeit zu reflektieren, er ein Abschiedsgeschenk bekommt oder sagen wir mal, er bekommt jedes Jahr noch eine Happy Birthday Grußkarte zugesendet bekommen, auch lange nachdem er bei einem gearbeitet hat, dann sorgt das dafür, dass der Mitarbeiter einen so positiven Eindruck noch vom Unternehmen hat und zum Geburtstag zum Beispiel so einen Reminder bekommt, ach cool, die schicken mir eine Grußkarte, ein Bekannter von mir sucht doch gerade einen Arbeitsplatz, warum empfehle ich nicht mein altes Unternehmen an diesen Kumpel von mir? Und das ist eben das, was ja super wichtig ist, einfach diesen langfristigen Horizont zu haben und diese Doppelseitigkeit zu sehen. Und vielleicht noch die zweite Sache, weil ich wollte gerade eben 2 Sachen ansprechen. Dieses Thema Masse, andersrum, Klasse statt Masse. Was du nämlich auch gerade eben angesprochen hast, ne? Vielleicht ist es eben beim LinkedIn-Post die 1001. Person, die dann plötzlich eine Rückmeldung zeigt. Genauso ist es auch bei, sagen wir mal, Recruiting-Nachrichten, die man versendet. Sagen wir, bei LinkedIn schreibe ich Kandidaten an und ich habe dann eine KPI von 100 Kandidaten, die ich am Tag erreichen soll. Also sprich, ich soll 100 Kandidaten Nachricht schreiben. Was mache ich, wenn ich KPI-getrieben bin? Ich verfasse eine Massennachricht, schreibe diese an einen Kandidaten und hoffe so auf gut Glück, friss oder stirb, hoffentlich schreibst du mir auf diese Nachricht zurück. Was aber viel sinnvoller ist, ist diesen KPI-getriebenen Ansatz wegzulassen und nicht zu sagen, hey, schreibe 100 Kandidaten am Tag an, also weg vom Input hin zum Output, bring mir einen spannenden Kandidaten in der Woche zum Beispiel. Und wie erreicht man das? Das erreicht man, indem man da vielleicht eine super personalisierte Nachricht schreibt, wo sich der Bewerber denkt, wow, so eine Nachricht habe ich noch nie von einem Recruiter bekommen, darauf möchte ich jetzt eingehen. Das ist wieder dieser doppelseitige Gedanke, der eben häufig falsch läuft im HR und der berücksichtigt werden muss.
Kann ich absolut unterstreichen. Mir fällt ja gerade eine Podcast-Folge mit dem Marc Poppenburg ein. Die werde ich auf jeden Fall unten mal in den Shownotes verlinken. Ist ein anderer Podcast, war jetzt leider nicht meiner. Aber das war auch super interessant, weil er hat genau darüber gesprochen, was du angesprochen hast, im Sinne von, wenn ich jetzt sage, hey, wir wollen 10% mehr Umsatz haben und auf so eine Team- oder Organisation zugehe, dann ist das kein motivierendes Ziel. Oder wenn ich sage, hey, ich brauche 1000 Anschreiben an Kandidatinnen da draußen, dann ist das auch kein Ziel, was irgendwie sinnvoll erfüllt wird, weil was sollen denn die Leute machen? Also nur weil ich ausspreche, dass ich 1000 Leute anschreiben möchte oder dass ich jetzt nochmal 100 Leute pro Tag mehr anschreibe, wird das ja nicht automatisch passieren. Also was machen die Leute? Sie überlegen sich, wie sie Dinge mehr automatisieren können, wenn überhaupt das noch möglich ist, wenn man nicht eh schon irgendwie am Limit ist. Oder man stellt noch mehr Personal ein, dass noch mehr Dummy-Nachrichten an Leute geschrieben werden mit Hallo, lieber Kandidat, möchtest du hier nicht arbeiten? Wir sind ganz toll. So in dem Sinne gibt es ja super viele von diesen Nachrichten. Das ist noch nicht mal wert zu löschen, so schlecht sind diese Nachrichten. Und es führt ja gar nicht dazu, dass die Teams sich Gedanken machen, wie ich eigentlich, wie du gesagt hast, den Output generieren kann. Also wenn ich sage, hey, wir müssen pro Monat 5 Leute einstellen, dann mache ich mir ganz andere Gedanken, als wenn ich sage, ich muss 1.000 Leute anschreiben. Weil 1.000 Leute anschreiben ist ein Task. Das ist ein standardisiertes Vorgehen. Das kann ich dann irgendwann KPI-mäßig erfüllen, indem ich halt copy-paste. Muss ich halt nur Zeit einplanen. Irgendwann habe ich 1.000 Leute angeschrieben. Aber das bringt ja gar keinen Nutzen. Also klar, wenn ich Glück habe, antwortet halt mir irgendwie einer. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich will ja die 5 oder die 10 Leute haben, die dann Bewerbungsgespräche mit mir führen. Und das ist ja das, was ich haben möchte. Und dann gehe ich vielleicht auch ganz anders ran. Da muss ich vielleicht gar nicht 1.000 Leute anschreiben, sondern vielleicht nur noch 50. Und vielleicht muss ich auch gar keinen anschreiben, sondern ich muss vielleicht auf einer Messe sein. Oder ich muss Personal Recruiting machen im Sinne von, dass ich mal im Unternehmen rumfrage und schaue so, hey, wie sieht es mit euren Freunden so aus? Wie sieht es in der Nachbarschaft aus? Etc. Also dass ich mir sozusagen auch andere Gedanken als LinkedIn jetzt sozusagen mache, auch wenn das eine sehr, sehr gute Plattform ist, um Leute zu recruiten. Das ist aber was ganz anderes, wie Organisationen oder Teams und vor allem der HR-Bereich dann auch damit arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo HR sich sehr stark leiten lässt, wo du auch gesagt hast, mutiger werden, lauter werden, geht weg von diesen externen doofen Kennzahlen und geht hin zu den Outputs. Was müsst ihr denn eigentlich für einen Wert erzeugen? Und das ist, glaube ich, das Wichtige heutzutage.
Hundertprozentig. Und ich denke, da sind zwei Sachen sehr entscheidend. Und zwar einmal ist es so dieses Thema Purpose, was du ja auch gerade angesprochen hast. Also, dass man da auch den Recruitern oder der HR-Abteilung auch noch mehr vor Augen führt, was ist der Purpose hinter deren Tätigkeiten. Zum Beispiel auch bei Stellenanzeigen super wichtig, dass man das da schreibt, was ist der Purpose hinter einer Stellenanzeige, warum gibt es diese Position und noch besser nicht warum, das ist auf die Vergangenheit bezogen, sondern wofür gibt es diese Position, was für einen Sinn stiftet die, warum ist die so wichtig fürs Unternehmen, weil sonst wird ein Unternehmen nicht Geld in die Hand nehmen und da Mitarbeiter beschäftigen, wenn der keinen Wert stiftet und das eben auch noch transparenter gegenüber den Mitarbeitern zeigen, weil wenn man den Purpose seiner Tätigkeit kennt, dann arbeitet man mit einer ganz anderen intrinsischen Motivation. Also das ist auf der einen Seite wichtig so zum Thema eben HRer, Recruiter, so dass die den Purpose kennen. Auch dann kommt automatisch auch mit dahinter, warum so eine Massennachricht weniger Sinn hat als so eine Nachricht mit Klasse, indem man da wirklich einfach ne, den Purpose oder seine Aufgaben kennt. Und die andere Sache, die du angesprochen hast, ist auch super wichtig, dieses Thema Zielgruppe in den Fokus zu stellen. Also sich wirklich zu fragen, welche Kandidaten passen zu mir und auch welche passen nicht zu mir. Sind das dann zum Beispiel welche, die ich eher auf einer Recruiting-Messe treffe, eher auf LinkedIn, eher vielleicht auch durchs Netzwerk oder sonst irgendwo? Ich glaube, dass da viele Unternehmen tatsächlich auch schon scheitern. Und das ist auch dieses KPI, also das ist durch diesen Effizienz-KPI-getriebenen Gedanken geschuldet, dass man möglichst schnell Ergebnisse erzielen möchte. Also sprich, man schaut jetzt, dass man möglichst schnell irgendwie viele Kandidaten erreicht. Was man aber zuerst machen sollte, ist kurz auf Slowdown zu gehen, sich zu fragen, wer ist meine Zielgruppe, an welchen Touchpoints erreiche ich diese Zielgruppe. Und wenn man sich da am Anfang, also wirklich an dem ersten Schritt eigentlich, um eine Stelle zu besetzen, ausreichend Zeit nimmt, so macht man es ja zum Beispiel im Marketing ja auch nicht anders, und man wirklich schaut, okay, wen wollen wir haben, wen wollen wir nicht haben, was können wir der Person bieten, was auch nicht, dann kann man viel, viel schneller wirklich geeignete Kandidaten finden und auch ansprechen.
Den Gedanken, in die Stellenanzeige reinzuschreiben, warum es diese Stelle gibt, die finde ich sehr, sehr smart. Das finde ich irgendwie schön. Häufig sind Stellenanzeigen ja sehr taskgetrieben, also welche Aufgaben hat die Person zu erfüllen, was muss sie für Voraussetzungen erfüllen, Studium A, Führerschein Klasse B etc. So ein paar Basics, irgendwie langweilig, liest auch kein Mensch mehr durch heutzutage, also ich zumindest irgendwie gefühlt nicht mehr. Und es ist auch irgendwie kein USP, also schreibt dann irgendwie jeder in diese Stellenanzeige rein und ja, es ist irgendwie keine Differenzierung. Und ich kann mich dann auch meistens auch gar nicht in diesen Stellenanzeigen irgendwie wiederfinden, wo ich denke, hey, cool, ja, Führerschein habe ich, wie genauso 5 Millionen andere Deutsche auch und wo unterscheiden wir uns denn jetzt bitte hier gerade an dieser Stelle? Also finde ich spannend zu sagen, hey, warum brauchst du dich in dieser Rolle, damit wir dich einstellen? Was kannst du dann auch für einen Wert beitragen? Also welchen Output sollst du auch erzeugen? Ich glaube, das sind zwei Faktoren, die in der Stellenanzeige heutzutage noch viel zu wenig betrachtet werden für den Organisationen.
Ja, voll. Das ist halt wieder so, man kommt her von der, man ist eine reine Nummer als Mitarbeiter, man ist austauschbar. Und ich glaube, das ist aber auch das, was vielen Unternehmen fehlt, sich irgendwann zu hinterfragen, warum gibt es diese Stelle? Also ich glaube, viele Unternehmen wissen das eben selber nicht und beschäftigen sich halt nicht damit, weil sie eben möglichst schnell Kandidaten erreichen möchten. Fangen sie nicht im innersten Kern an, überhaupt mal aufzuschlüsseln, warum gibt es die Stelle, wer passt zu dieser Stelle? Und was auch super wichtig ist, um nochmal auf das Thema auch Zielgruppe einzugehen. Also zum Beispiel, ich habe mal in einem Startup gearbeitet und habe da den People- und HR-Bereich mit aufgebaut. Und was wir damals gemacht haben, wir hatten unbegrenzte Urlaubstage, also ein sehr krasses Benefit und auch ein sehr, damals, denke mal, jetzt hat es schon ein bisschen geändert, aber eigentlich immer noch auch ein sehr rares Benefit, also hatten so noch nicht viele. Und wir haben gemerkt, dass wir damit unfassbar viele Bewerbungen generieren, indem wir das in den Vordergrund rücken. Was wir aber nicht oder beziehungsweise zu spät gemerkt haben, ist, dass das nicht die richtigen Kandidaten sind, die sich bei uns beworben haben. Weil wir waren wirklich oder sind super motiviertes Startup damals gewesen, wollten einen Top-A-Player haben und die Personen, die sich beworben haben, wollten halt ein Dauerurlaub sein. Sprich, da sollte man auch nochmal in den Vordergrund rücken, wie bewirbt man diese Stelle und was ist wirklich für den Kandidaten attraktiv? Und sagen wir mal, man merkt, okay, das ist ein Kandidat, für den ist Purpose super wichtig und auch Persönlichkeit super wichtig, dann eben umso mehr das an der Stellenanzeige zeigen. Vielleicht ein Video zu der Stellenanzeige aufnehmen. Aber wenn man zum Beispiel darauf kommt, okay, der Kandidat, der sich bei uns bewirbt für diese Stelle, dem muss Kultur nicht so wichtig sein, dann muss es auch in der Stellenanzeige keine große Rolle spielen. Aber einfach weg von Pauschallösungen, das eben ist wieder dieser effizienzgetriebene Gedanke, weg von diesem Pauschallösung und schnell und hier ist das Muster und so machen wir das jetzt, um irgendwie 1000 Kandidaten zu bekommen und hin zu ein bisschen mehr in der Ruhe liegt die Kraft und wirklich schauen, ja, wie gehen wir das richtig an und von Anfang an richtig. Weil sonst dreht man sich im Kreis, das ist so wie mit so einem Boot, was man fährt und auf der einen, also man dreht sich halt im Kreis bei so einem Ruderboot, weil man irgendwie die ganze Zeit nur diese linke Seite da versucht heranzutreiben und zu steuern, aber die rechte Seite fehlt halt, um wirklich voranzukommen, so.
Das ist ein schönes Beispiel mit den Kandidatinnen, die ihr da angezogen habt. Ein schöner USP, den ihr da hattet im Endeffekt und ja eigentlich total wertvoll. Und ja, klar, wenn man das so in den Vordergrund rückt, zieht man vielleicht auch Leute an, die dann vielleicht wirklich im Dauerurlaub sein wollen. Und das ist natürlich nicht das, was man dann am Ende des Tages möchte. Also ein super Beispiel dafür, wie man das auch einfach, diese KPIs auch falsch beziehen kann dann auch. Also nehmt die DNA, die ihr habt, also HR muss diese DNA auch herausarbeiten und nach außen tragen und mit den richtigen Werten, auch wie man sein möchte und wie man auch haben möchte, auch dann anziehen. Lass uns nochmal auch so ein bisschen tief in dieses HR-Team dann auch einsteigen. Wir haben jetzt sehr viel über die Außenwahrnehmung auch gesprochen, was vor allem im Recruiting auch passieren soll. Wenn du jetzt auch so dran denkst, wie so ein HR-Team aufgebaut sein soll. Sag mal, du kannst dir die Welt skizzieren. Jetzt hast du so eine große Organisation, sagen wir mal 10.000 Mitarbeitende oder Mitarbeiterinnen. Da ist schon ein bisschen was dahinter und da muss es ja auch ein HR-Team geben. Wie sieht so ein HR-Team aus und was haben die für ein Output oder was müssen die für ein Output erzeugen in so einer Organisation, wenn du dir die Welt jetzt sozusagen malen könntest, wie du sie gerne möchtest? Was muss so ein HR-Team tun?
Okay, also was muss ein HR-Team tun? Ich denke, das HR-Team, damit es funktioniert, sollte es erst einmal wie ein wirkliches Team arbeiten. Also egal, wie man das nun aufteilt, ob in Recruiter, in Feel-Good-Management oder sonst was, also es sollte ein übergeordnetes Ziel haben und damit auch so ein bisschen diesen ganzen Wettbewerbsgedanken mal so ein bisschen anders denken. Und das Ziel, was HR anstreben sollte, ist im Prinzip für eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit zu sorgen. Also eigentlich sollte das Ziel sein, eine Fluktuation von null zu haben und das aber auch nur, wenn man eben die richtigen Kandidaten ansieht, weil man will ja nur die Kandidaten halten, die auch wirklich zu einem passen. Also sprich, was HR eigentlich anstreben sollte, ist nur noch richtige Matches durchzulassen durch den Bewerberfunnel und dann im Prinzip wirklich eine Fluktuation von null anzustreben im besten Fall. Also Mitarbeiter zu binden, Mitarbeiterzufriedenheit auf diese ganzen Themen einzuwirken. Und da möchte ich natürlich auch nochmal ganz ehrlich sein, es müssen sich eben trotzdem auch die Interessen natürlich auch der Führungskräfte drin wiederfinden. Also ich will es jetzt nicht so verschönern und sagen, okay, HR soll jetzt nur auf der Mitarbeiterseite stehen und für hohe Mitarbeiterzufriedenheit anstreben, dies, das, jenes. Also es ist schon auch wichtig, dass sich natürlich Interessen der Führungskräfte in HR-Team wiederfinden. Aber im besten Fall liegen die Interessen der Führungskräfte und die der Mitarbeiter nicht allzu weit auseinander. Eben gerade, weil wenn man die richtigen Matches durchlässt, dann sind das ähnliche Werte, die vertreten werden und ähnliche, ja, Ziele und ähnliche Arbeitsmoral, die sozusagen mit Arbeitnehmer und Arbeitgeber sozusagen da verfolgen.
Ich würde trotzdem mal nachfragen, was sind so die ganzen Subthemen, die interessant sind? Also ich denke so an Mental Health, Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung, sowas wie Rollenwechsel, Rollendefinition, Führungskräftetrainings, Organisationsformentwicklung, also Organisationsentwicklung zu betreiben. Sind das auch alles Themen, die ins HR reingehören? Sag noch mal so ein paar andere Thematiken, wo du denkst, hey, HR hat da noch so einen Einfluss drauf.
Ich denke, HR sollte bei allen Phasen des Employee-Lifecycles mitspielen. Also wenn man sich mal so anschaut, zu potenzieller Kandidat wird sichtbar oder wird Interesse wird geweckt, Sichtbarkeit wird erzeugt bei einem potenziellen Kandidaten, zu die Person tritt aus, ist HR die Abteilung, die bei jedem dieser Phasen mitwirken sollte. Aber mitwirken heißt nicht immer, dass HR auch operativ diese Dinge umsetzt, aber dass HR diese Dinge wie zum Beispiel Mitarbeiterentwicklung, sagen wir mal, das Thema auf dem Schirm hat und die anderen Abteilungen oder auch die anderen Verantwortlichen für diesen Bereich daran erinnert, dass da etwas gemacht werden muss.
Also sehr stark enablend auch aktiv zu sein?
Auf jeden Fall. Also HR ist für mich so ein bisschen die Abteilung.
IT-Ausfälle sind teuer. Der letzte globale Zusammenbruch am 17. Juli kostete laut The Guardian Unternehmen mehr als 5 Milliarden Dollar. Die Lösung? Business Continuity Management. Melde dich jetzt zum kostenlosen Webinar von Seibert Media am 24. September an und lerne, wie du dein Unternehmen krisensicher machst. Erfahre, wie du Ausfallzeiten minimierst, Datenverluste verhinderst und schnell wieder handlungsfähig wirst. Infos und Anmeldung in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Die strategisch im Unternehmen fest verankert sein sollte, die wirklich beim Thema Organisationsplan oder Organisationsentwicklung und Personalplanung, Personalentwicklung stark mitwirkt, die aber eben ja eher strategisch oder fast schon eher führend eigentlich da die Leitung übernehmen sollte und weniger rein operativ ausübend, wie es aktuell der Fall ist. Also sprich, HR sollte eigentlich ganz anders andersrum in einem Unternehmen verankert sein, als so, wie es aktuell eigentlich der Fall ist.
Ja, finde ich gut. Also Teams zu enablen, Dinge machen zu können, Führungskräfte zu enablen, zum Beispiel auch Personalentwicklung zu betreiben. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass Personalentwicklung nicht alleine im HR-Team liegt oder bei dem Mitarbeitenden selbst, dass der sich selbst weiterentwickelt, sondern dass es immer eine Symbiose zwischen Personal und dem Team letztlich ja auch ist oder der Führungskraft, je nachdem, wie die Organisationsform dahinter dann auch aussieht.
Hundertprozentig. Und da ist eben auch wieder in den Vordergrund zu rücken, dass HR wirklich als Team auch mit den anderen Abteilungen zusammenarbeiten sollte. Sowohl mit den Mitarbeitern an sich, als auch mit den Führungskräften, mit anderen Abteilungen im Allgemeinen. Also, dass man da wirklich sieht, HR ist unterstützend, oder was heißt es unterstützend, ist kooperativ mit den anderen Abteilungen und darf da auch ruhig, wieder beim Thema mutiger sein, darf da auch ruhig seine Meinung mit einbringen und sollte auch wertgeschätzt werden für die Dinge, die HR sagt. Und nicht einfach nur als, hey, wir haben hier Mitarbeiter eingestellt, mach mal den Vertrag fertig. Oder ich will hier ein Mitarbeitergespräch führen, kannst den Feedbackbogen rumsenden an den Mitarbeiter. Also eben nicht rein als Hilfskraft, als Personal Assistant gefühlt von einigen Führungskräften oder Mitarbeitern eben verwendet werden, sondern wirklich dieses Potenzial von der Strategie, die HR hat und auch wirklich dieses Potenzial, dass wirklich HR in allen Phasen des Employee Lifecycles beim Mitarbeiter dran ist oder dran sein sollte, sollte halt auch wirklich genutzt werden.
Definitiv. Da gibt es ja auch viele kleine Themen. Man könnte jetzt bestimmt 1 Million verschiedene Sachen aufzählen von Mental Health Training, Kulturberatung. Bei der ganzen Persönlichkeitsentwicklung gibt es ja super viel, was man auch betrachten kann. Ob man eine Rollendefinition, Rollenwechsel zum Beispiel auch mitbegleitet, Gehaltsfindungsprozesse, Organisationsformentwicklung, wenn ein Team mal agil arbeiten möchte, vielleicht auch dort zu unterstützen und dann auch vielleicht Coaching heranzuholen etc. Also da fallen mir sozusagen auch ganz viele Kleinigkeiten an, wo HR in irgendeiner Form Einfluss auch auf so ein Team nehmen kann. Oder das heißt, Einfluss klingt so negativ, aber so einen positiven Impact haben kann, dass so ein Team auch einfach laufen kann. Und ich glaube, das muss so einer der größten Ziele von HR sein, dass andere Teams funktionieren. Also HR muss, und das ist dieses Enablement, so stark unterstützen können in allen Bereichen, dass so ein Team vollständig autonom laufen kann. Und das ist, glaube ich, heutzutage auch einer der großen Purpose von solchen Enabler-Teams. Das trifft ja nicht nur HR, sondern meiner Meinung nach auch andere, zum Beispiel Finance könnte man da jetzt mit reinnehmen. Auch die müssten meiner Meinung nach viel mehr enablend arbeiten, dass andere Teams sozusagen auch im Finanzbereich zum Beispiel eine eigene BWA machen können auf einer Teamebene. Und auch dafür wäre genau das Gleiche. Also wenn ihr da so an den Finanzbereich denkt, das einfacher ist für euch so vom Sinnbild her, dann wäre das genau das gleiche Thema da auch dahinter. Und ja, ich glaube, HR hat da noch ganz viel, was sie noch neu denken können, neu machen können und auch noch an Inputs reinbringen können, wo sie sich wahrscheinlich auch selbst noch teilweise erstmal weiterentwickeln müssen, um dieses Know-how auch erstmal zu haben.
Und ja, also total. Also ich finde, auch wo du es gerade gesagt hast, kann man es im Prinzip vielleicht ein bisschen überspitzt oder auch plakativ sagen, HR ist Leadership irgendwo. Also HR begleitet zumindest so viele Themen, die eben auch in dieses Thema Leadership mit reinspielen. Ich glaube, auch genau das ist so ein kleiner Interessenskonflikt. Ich glaube, gerade weil HR das Potenzial hat, so viele Aufgaben vielleicht vom Thema Leadership auch zu übernehmen, fühlen sich vielleicht die Leader davon auch so ein bisschen bedroht und wollen vielleicht auch gar nicht, dass HR so laut ist, gerade weil das vielleicht zu so einem Interessenskonflikt führen kann, anstatt dass man da sieht, okay, beide haben das gleiche Ziel und eigentlich auch da wieder kooperativ sollte man zusammenarbeiten. Aber das vielleicht ein bisschen weit hergeholt, weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren, was da vielleicht die Zuhörer, die das hier hören, zu denken, ob das gerade nur in meinem Kopf ist oder ob das vielleicht auch wirklich a real thing ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, ja, dass vielleicht das Potenzial, was in HR steckt, auch bei manchen Leuten zu Angst führt, dass da eigene Verantwortung vielleicht entfernt wird.
Falls ihr da draußen eine Meinung zu habt, die beiden Kontaktdaten, die Profile von LinkedIn verlinken wir in den Shownotes von uns beiden. Schreibt uns doch mal persönlich, wir werden es auch vertraulich behandeln und nicht öffentlich kommunizieren. Wäre mal ganz interessant, wie ihr das da draußen seht, ob es sozusagen diese Interessenkonflikte beim Thema Leadership da draußen gibt, wenn ihr jetzt vielleicht gerade im HR arbeitet oder auch vielleicht eine Führungskraft seid und denkt, hey, HR redet mir da die ganze Zeit rein. Könnt ihr mal an die eigene Nase fassen und sagen, ist das so, ist das eine Kooperation und ist das eigentlich so ein Gegeneinander? Wäre mal ganz spannend zu erfahren.
Ja, finde ich auch.
Gut, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was sozusagen gemacht werden sollte und woran HR arbeiten kann. Was sind denn so No-Gos? Womit sollte sich HR denn auf gar keinen Fall beschäftigen?
Ich finde es schwierig zu sagen, womit sollten sie auf gar keinen Fall beschäftigen, sondern eher, worauf sollten sie den Fokus nicht legen oder nicht alleine legen. Und ich finde da, ich würde mich wiederholen, wenn ich sage, wirklich dieses ganze super Administrative. Also klar, es gibt Leute, die das Administrative machen müssen, so, aber das ist halt nicht das reine Potenzial von HR. Also No-Gos, die in der HR-Abteilung so verbannt werden sollten. Ich wiederhole mich, aber ich muss es einfach nochmal sagen, weil es für mich einen so großen Wert hat. Das ist wirklich dieser reine Effizienzgedanke. Der muss aus jeder HR-Abteilung wirklich rausgestrichen werden, hin zu mehr Menschlichkeit, zu mehr doppelten Perspektiven, die man mit berücksichtigen sollte. Und was auch verbannt werden sollte, ist eben rein die Führungskraftperspektive. Also sprich auch da wieder, dass HR wirklich als Schnittstelle zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern gesehen wird.
Ja, definitiv. Wenn vielleicht nochmal so einen kleinen Blick in die Zukunft, sagen wir mal so die nächsten 1 oder 2 oder 3 Jahre, was sind so deine Top-Themen, mit denen sich HR so beschäftigen muss? Also wo würdest du jetzt einen Fokus drauf legen? Wir haben jetzt ganz viele Punkte ja auch angesprochen. Wenn du jetzt 1 oder 2 Sachen nennen dürftest, wo du sagst, hey, 2024, da fokussiert euch doch jetzt gerade nochmal drauf. Was würdest du den Organisationen da draußen empfehlen?
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, auch zum Stichwort Fachkräftemangel, um den zu lösen, ist wirklich das Thema Mitarbeiterbindung. Weil je mehr Mitarbeiter ich binde und je geringer meine Fluktuation ist, je weniger muss ich einen Fokus auf das Recruiting legen. Also das ist, denke ich mal, mit das Allerwichtigste. Auch jetzt bezogen nochmal auf meine Generation, die einfach auch extrem schnelllebig ist, der extrem schnell langweilig wird, die super viel Abwechslung braucht, so ist es einfach super wichtig, dieses Thema Mitarbeiterbindung mehr zu fokussieren. Und was da auch mit einhergeht, ist das Thema Individualität. Also wie schaffe ich es, Mitarbeiter individuell zu behandeln, individuell Potenziale zu fördern und einfach ja, mehr den Mitarbeiter als Menschen zu sehen und so zu behandeln. Und ich glaube, was auch immer wichtiger wird, ist dieses Thema Work-Life-Blending, sage ich jetzt mal bewusst. Dass man da mehr, also ich glaube, der Gedanke oder der Trend geht immer mehr hin zu sagen, wir haben nur ein Leben und egal, ob ich auf der Arbeit bin oder zu Hause auf der Couch sitze, beides gehört zu meinem Leben und beides soll, was heißt Spaß bringen? Nicht alles bringt immer Spaß, aber beides soll mir keine Unzufriedenheit bringen. Und da würde ich ganz gerne auch nochmal einen kurzen Exkurs machen zu diesem Thema auch 4-Tage-Woche, wenn das in Ordnung ist. Super, du nickst. genau, was ich da neulich nämlich für einen interessanten Gedanken hatte, ist folgender. Also ich wurde gefragt, ich hatte meinen Artikel bei WordSuite Online und da wurde ich gefragt, wie ich denn zur Vier-Tage-Woche stehe und welche andere Modelle ich mir vorstellen könnte. Und mein Gedanke dort war, oder den ich auch immer noch habe, ist, war, also das Thema Vier-Tage-Woche wünschen sich viele und ist auch bei vielen Unternehmen vielleicht auch schon in Diskussion. Die Frage ist so ein bisschen, inwiefern hilft es, den Fachkräftemangel zu lösen, A. Und B, warum gibt es überhaupt diesen Wunsch nach der Vier-Tage-Woche? Und immer vielleicht zuerst das Erne anzugehen, inwiefern hilft es, den Fachkräftemangel zu lösen? Ich denke, es verschlimmert den Fachkräftemangel, denn einige Unternehmen, die können sich diese Vier-Tage-Woche leisten, andere Unternehmen können sich das nicht leisten. Sprich, die Unternehmen, die sich das nicht leisten können, insbesondere zum Beispiel auch die Handwerksbetriebe, die ja wirklich so massiv unter dem Fachkräftemangel leiden, die werden ihre Chancen auf Fachkräfte noch verschlimmern, indem andere Unternehmen eine Vier-Tage-Woche einführen. Also um zum Punkt A zu sagen, also Work-Life-Vier-Tage-Woche ist einfach extrem hinderlich, um den Fachkräftemangel zu lösen und kann auch nur Branchen, also kann sich auch nur einige Branchen leisten. So. Das als erstes und dann als zweites, warum wird den Fachkräftemangel überhaupt, warum wird die Vier-Tage-Woche überhaupt angestrebt von den Unternehmen oder beziehungsweise von den Mitarbeitern? Und Grund hierfür ist, dass man mehr Zeit für sein Privates hat. Also sprich, viele leben ja auch wirklich einfach nur fürs Wochenende und für den Feierabend. Deswegen wird es die Vier-Tage-Woche gewünscht, um eben weniger Zeit auf der Arbeit zu verbringen. Was man also eigentlich in den Fokus rücken sollte, ist die Arbeitszeit so viel besser zu gestalten, dass sie sich diese Vier-Tage-Woche gar nicht mehr gewünscht wird, sondern dass es wirklich ein Leben ist und sowohl die Arbeitszeit als auch die Privatzeit sollte dann irgendwie Erfüllung bringen. Und dazu auch mal wieder diesen Bogen zum Thema Individualisierung zurückzuspannen. Genau da sollten Unternehmen ab jetzt und auch in der Zukunft ansetzen, dass sie das Mitarbeitern ermöglichen, dass sie eben zum Beispiel Sabbatical, dass das sind solche Sachen, womit Arbeitgeber Arbeitnehmern auch im Privaten irgendwie noch unterstützen und supporten können. Das ganze Thema Ziele, welche Ziele verfolge ich im Leben, sollten auch irgendwie gemeinsame Ziele sein, sowohl privat als auch beruflich. Also man hat im Prinzip nur eine Persönlichkeit und ob ich nun auf der Arbeit bin oder ob ich nun im Privaten bin, klar sind vielleicht verschiedene Blickwinkel der Persönlichkeit, aber es ist eine Persönlichkeit, die ich habe, also die gleichen Werte. Und genau da sollten Arbeitgeber ansetzen, dass sie da eben mehr diese beiden Leben vereinen, statt sie stärker zu trennen.
Da sprichst du ein sehr, sehr wichtiges Thema an, wo HR, glaube ich, einen sehr großen Impact drauf hat. Wenn man jetzt mal dran denkt, wir würden 8 Stunden am Tag arbeiten, das ist ein Drittel des Tages. Das heißt, ich verbringe 1/3 meiner Zeit mit Schlafen und 1/3 meiner Zeit verbringe ich mit dem Arbeitgeber. Wenn man jetzt noch Anreise, Abreise, vielleicht ein bisschen Überstunden, Pause noch dazu rechnet, bin ich ja ganz schnell bei so einem 10-Stunden-Tag. Wenn ich jetzt noch 8 Stunden schlafe, dann bleibt gar nicht mehr so viel Zeit für Freizeit, für Familie und Freunde und so weiter übrig. Und da muss man sich wirklich auch die Frage stellen, warum sollen die Leute mehr wie 50% ihrer Zeit, in der sie wach sind, mal die Zeit, mit diesem Arbeitgeber verbringen, an diesem Band, bei diesem Job, für diese Kunden etc. Und da muss man sich als Arbeitgeber auch fragen, schaffen wir überhaupt so einen Wert, dass jemand seine Lebenszeit da rein investiert in diese Organisation, weil das kann er auch woanders machen. Durch den Fachkräftemangel haben wir ja auch den Luxus, dass wenn ich aus der einen Tür rausgehe, kann ich in der anderen Tür wieder reingehen und kann da einen Job antreten. Ich glaube, deswegen wechseln auch so viele, gerade junge Menschen, sehr häufig den Arbeitgeber, weil sie merken, dass diese Sinnerfüllung, die sie suchen oder diese Art der Arbeit, die sie gerne hätten, es muss ja nicht unbedingt der Sinn sein, der Lebenssinn, den man jetzt in dieser einen Tätigkeit sieht, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Faktoren, die du jetzt auch angesprochen hast. Also passt das zu meiner Lebensphase, dieser Job etc.? Erfüllen die so ein Hybrid Work, kann ich sozusagen arbeiten, wann und wie und wo ich möchte. Und das sind alles Dinge, die lassen sich die Leute halt nicht mehr gefallen, wenn das nicht stimmt zu meiner Lebensphase. Weil meine Lebenszeit ist zu kurz, als dass ich die mit schlechten Arbeitgebern verbringen möchte. Also wechsle ich halt, bis ich jemanden finde, der mir diese Anforderungen erfüllt. Und da müssen sich, glaube ich, alle Arbeitgeber da draußen so ein bisschen an die Nase fassen und auch lernen, das richtig anzugehen. Also so viele schreiben hin, sie machen Hybrid Work. Und dann fragt man mal nach, wie machen die das denn? Ja, ihr dürft 2 Tage die Woche im Homeoffice arbeiten, aber nur zu Hause, weil da haben wir jetzt den Schreibtisch und den Stuhl noch genehmigt und da weiß ich, die Leute haben ein Foto gemacht, da ist genug Licht da, das kann ich kontrollieren. Im Kaffee dürft ihr nicht arbeiten und im Urlaub schon mal gar nicht. Also irgendwo in Spanien, Italien, das ist ausgeschlossen. Aber 3 Tage die Woche müsst ihr auch vor Ort sein. Also ihr könnt eh nicht in Spanien arbeiten, weil da musst ihr ja 2-mal hin und her fliegen die Woche. Und das ist nicht Hybrid Work und das ist auch nicht in die Lebensphase der Leute angepasst, oder? es ist ja auch die Arbeitszeit, die du ansprichst, ne? Also vielleicht kann ich ja auch in gewissen Phasen gar nicht mehr wie 4 Tage arbeiten, weil ich vielleicht gerade ein Kind kriege. Dann möchte ich vielleicht auch nur 4 Tage arbeiten. Dann ist das auch okay, dann arbeite ich halt mal 1, 2, 3 Jahre nur 4 Tage. Dann gibt es aber auch Phasen, da kann ich vielleicht sogar mehr wie 5 Tage arbeiten. Da habe ich es vielleicht sogar 45 Stunden die Woche zu arbeiten, weil ich das gerade leisten kann. Dafür möchte ich in einer anderen Lebensphase vielleicht aber auch nur noch 35 Stunden arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, was Arbeitgeber gar nicht berücksichtigen. In welcher Phase befindet sich so ein Arbeitnehmer gerade in dem Moment? Und was braucht der gerade in dem Moment? Braucht der ein bisschen mehr Freizeit? Kann der mehr arbeiten? Will der reisen? Will der nicht reisen? Etc. Und da geht man gar nicht individuell drauf ein. Und das ist, was du auch gesagt hast. Also Individualität mit reinzubringen, Menschlichkeit mit reinzubringen. Und da muss, glaube ich, HR, und das zitiere ich dich, mutiger werden, solche Dinge auch mal in den Vordergrund zu rücken, als Arbeitgebermarke auch in den Vordergrund zu rücken, vor den Führungskräften auch zu promoten, dass das wichtig ist, weil wir finden nur die Leute und die richtigen Leute vor allem, wenn wir diese Themen auch angehen, weil die Leute erwarten das da draußen auch einfach. Und wenn jetzt da jemand um die Ecke kommt und sagt so, hey, wir machen Hybrid Work, aber 3 Tage die Woche müsst ihr bitte hier im Office sein, dann streicht es von der Liste, dann ist das kein Hybrid Work. Dann erlaubt ihr den Leuten 2 Tage im Homeoffice zu arbeiten, aber das ist kein Hybrid Work. Und da lügt euch bitte nicht selbst ein vor.
Ja, total. Das Ding ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die Unternehmen versuchen sich das sehr leicht zu machen und verwechseln das leicht, nicht das Gleiche, wie besser ist. So. Und was du auch angesprochen hast, so dieses Hybrid Work und alles, ja, dann, also das ist auch wieder das Thema transparent. So, dann sagt, wie es bei euch ist, aber verkauft euch nicht marketingtechnisch etwas Besseres als so, wie es jetzt endlich bei euch ist. Und was, glaube ich, auch super wichtig ist, man kann über die veränderten Bedürfnisse der Arbeitnehmer denken, was man denken möchte. Man kann es gut finden, man kann es schlecht finden. Fakt ist, es ist halt so, wie es ist. Und es bringt nichts, das zu verfluchen und zu sagen, ja, früher hatten wir irgendwie uns noch viel länger mit gewissen schlechten Situationen zurechtgegeben und jetzt alles so schnelllebig und die können nicht mehr die Zähne zusammenbeißen, wenn es mal schlecht wird, die Arbeitnehmer, die junge Generation, bla bla bla. Deshalb, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es ist halt so, wie es ist. Und ja, man kann es gut finden, man kann es schlecht finden. Alles ist irgendwo ein Fluch und alles ist irgendwo ein Segen. Und es geht darum, wenn man wirklich zukunftsfähig und wettbewerbsfähig bleiben möchte als Unternehmen, dass man die Situation annimmt und sich auf diese Situation ausrichtet. Weil die Unternehmen, die sich beschweren über gewisse Dinge, das sind nicht die, die letztendlich lange am Markt bleiben. So. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, das so zu sensibilisieren. Und auch dieses Thema reparieren statt wegwerfen. Also kommen wir jetzt mal auf den Mitarbeiter zu sprechen. Und wie du sagst, der braucht jetzt vielleicht mal eine Zeit lang andere Arbeitszeiten oder die Performance ist eine Zeit lang nicht so, wie sie mal war. Unsere Welt ist so schnelllebig geworden, dass es so leicht ist, Dinge auszutauschen, zu ersetzen, lieber wegwerfen statt reparieren. Aber genau da sollten Unternehmen und auch wieder HR ansetzen und sagen, hey, okay, wie kriegen wir das denn wieder repariert? Vielleicht dauert das ein bisschen länger, als die Person direkt auszusetzen. Aber auch da wieder diese langfristige und doppelseitige Perspektive. Dafür gewinnt diese Person langfristig an Loyalität. Wir sparen uns andere Kosten, Umstellungskosten, wir sparen uns Recruiting-Kosten für einen neuen Mitarbeiter. Und eben da wieder auf das Thema nochmal diesen Bogen Individualität spielt auch sehr stark mit rein, das Thema reparieren statt wegwerfen und wirklich da einfach den Fokus draufzusetzen.
Enablement von jedem Einzelnen, von den Teams, von den einzelnen Menschen. Was brauche ich in welcher Phase, damit ich gut arbeiten kann? Das ist, glaube ich, das, wo HR heutzutage den größten Impact einfach drauf hat. Und da gibt es einfach 1000 Dinge, kleine Subthemen, die man angehen kann. Ob man sich da Arbeitszeitmodelle überlegt, ob man in den Themen Hybrid Work arbeitet, ob man am Employer Branding arbeitet, am Recruiting arbeitet. Es gibt einfach ganz viele Themen, die HR angehen kann. Und ihr merkt schon, wir gehen immer tiefer rein. Es wird immer mehr, die auf der Liste vom HR landen. Ihr merkt also, das kann keine One-Man-Show sein. Das ist kein Team aus 2, 3, 4 Menschen, gerade wenn ihr eine größere Organisation seid, sondern es ist ein großes Themenkomplex, ein großes Themenfeld, da müsst ihr breit aufgestellt sein oder solltet ihr breit aufgestellt sein. Und da brauche ich eben nicht halt nur Recruiter oder nur PersonalentwicklerInnen zum Beispiel im Team, sondern da brauche ich verschiedene Leute mit verschiedenen Fähigkeiten im HR, damit ich diese ganze Palette auch am Ende abdecken kann.
Ja, da stimme ich dir zu 100% zu. Und ich wünsche mir, Appell an alle, die das hören, dass das auch keine Zukunftsmusik ist, sondern dass HR und wirklich unsere Unternehmenswelt da jetzt wirklich anfängt, das zu realisieren und sich auch so auszurichten, statt sich weiter dem gegenüber zu sträuben.
Wenn ihr euch auch so ausrichten wollt, dann schreibt die Line doch einfach mal auf LinkedIn an. Das Profil werde ich unten in den Shownotes verlinken. Ihr merkt, die kann ganz schön viel erzählen, was da passieren sollte und was da passieren kann und hat ja auch schon ganz viel Vorerfahrung. Geht doch einfach mal auf sie zu und holt euch ein bisschen Hilfe dafür, wenn ihr euch auch gerade in so einem Wandel befindet oder jetzt merkt, ups, ich möchte mich mal verändern oder ich sollte mich verändern, vielleicht auch das. Dann geht auf sie zu und holt euch diese Hilfe. Wenn ihr gerade schon in diesem Prozess seid oder vielleicht auch schon durchlaufen habt, würden wir uns beide total freuen, wenn ihr diese Erfahrung mal mit uns teilen würdet. Vielleicht seht ihr auch Dinge ganz anders, als wir die beide hier gerade beschrieben haben. Oder ihr sagt so, hey, 100% kann ich das Ganze unterstützen, haben wir auch gerade hinter uns. Läuft bei uns jetzt auch genauso, folgenden Impact haben wir erreicht, etc. Da würden wir uns sehr, sehr über Feedback freuen. Einfach, um das auch nochmal zu unterstreichen, was wir hier gerade erzählen. Es sind ja letztlich auch wieder nur zwei Meinungen, die wir hier gerade präsentieren. Ein moderner Arbeitsplatz ist kein Standardprinzip, den man einfach irgendwie drüber hängen kann. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden, jede Organisation muss seinen eigenen Weg finden. Und dafür setzen wir uns ja auch hier ein in dem Podcast, dass jeder sozusagen ein paar Anreize bekommt und überlegt, hey, was kann ich ab morgen besser in meiner Organisation machen? Was kann ich als Arbeitgeber, aber auch als Arbeitnehmer besser machen ab morgen oder vielleicht auch ab gleich? Und da würde ich mich freuen, wenn ihr ein bisschen was mitgenommen habt. Line, hast du noch was zu ergänzen? Haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
Ich glaube, wir haben all unsere Gedanken loswerden können, zumindest die, die am wichtigsten sind. Vielleicht Appell an, ja, wenn das HR da hören, wenn das Führungskräfte hören, erlaubt HR wirklich mutiger zu sein, auch kreativer zu sein, Wege zu gehen, die HR vielleicht bisher noch nicht gegangen ist. Und ja, erlaubt euch dieses ganze Thema HR, Modern Work, einfach weiterzudenken, als es so wie bisher gedacht wird.
Wenn ihr Feedback habt, wie gesagt, schreibt uns auf LinkedIn oder einfach gerne an modernwork@seibert.group und teilt eure Erfahrungen. Ihr findet alle Links und Informationen auch nochmal in den Shownotes. Alles, was wir auch erzählt haben oder die Verlinkungen, die wir hatten, werdet ihr ebenfalls in den Shownotes finden. Ansonsten freuen wir uns auf jeden Fall sehr gerne, wenn ihr uns noch auf Instagram folgen würdet und hier diesen Podcast bewertet, weil dann kriege ich ein bisschen Feedback, wie ihr das Ganze findet. Und schreibt mir auch gerne persönlich, welche Themen wir uns nochmal beschäftigen sollten. Also, was interessiert euch jetzt gerade am modernen Arbeitsplatz? Sollen wir noch tiefer in HR einsteigen? Sollen wir mal ein bisschen mehr über Software reden, über Frameworks, über Arbeitsumgebung? Schreibt mir das sehr, sehr gerne und dann werde ich da auf jeden Fall auch einen guten Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin für finden. Line, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine vielen Insights. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und ich würde sagen, schönen Tag euch allen. Tschüss.
Danke dir und schönen Tag an alle. Ciao, ciao.